Heute predige ich über Matthäus Kapitel 12, Vers 38 bis 42. Matthäus Kapitel 12, Vers 38 bis 42. Vorher will ich kurz die Vorgeschichte, den Zusammenhang herstellen. Jesus hatte gerade einen Mann getroffen, der sehr behindert war. Er konnte weder sprechen noch sehen. Das heißt, er war blind und stumm. Und er hatte ihn geheilt, indem er einen Dämon austrieb. An der Stelle merken wir, dass manche gesundheitlichen Beschwerden einen okkulten Hintergrund haben. Manche. Da waren die Frommen seiner Zeit zugegen, die Pharisäer, und die dachten, er betreibt sowas wie weiße Magie. Das heißt, mit dem großen Teufel setzt er die Kleinen auf die Straße. Er benutzt die Macht des Bösen, um Menschen zu heilen. Und das bezeichnet Jesus als Lästerung des Geistes und sagt, dass diesen Männern das nicht vergeben wird, diese geistliche Fehlbeurteilung, denn sie wussten ja genau, dass man nur mit Gott wirklich diesen Blinden heilen konnte. Er kommt dann mit ihnen weiter ins Gespräch und es geht dann so weiter. Da antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht begehrt ein Zeichen, und ein Zeichen wird ihm nicht gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Meerungetüms war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht mit diesem Geschlecht auftreten und es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird im Gericht mit diesem Geschlecht auftreten und es verurteilen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Hier werden 3 Personengruppen aufgeführt. Die einen fordern ein Zeichen, die anderen waren bereit, Buße zu tun, und die dritte machte sich auf den Weg, um zum Glauben zu kommen. Es ist interessant, dass es Menschen gibt, die Gottesbeweise fordern. Die Leute haben ja gerade miterlebt, wie Jesus einen Blinden und Stummen geheilt hat. Und wer das Alte Testament kannte, wusste, wenn der Messias kommt, wird er Blinde heilen und dämonisch Besessene befreien. Das heißt, er tat etwas, was im Alten Testament schon angekündigt war für diesen Messias. Und sie durften das miterleben, das hat bisher wahrscheinlich noch keiner von uns miterlebt, dass einer, der nicht reden konnte, plötzlich durch Gott wieder anfing zu reden, oder jemand, der nicht sehen konnte, wirklich plötzlich sehen konnte. Und dann fordern sie ein Zeichen und sagen: Jesus, jetzt tu doch mal was, damit wir glauben können, dass du wirklich von Gott kommst. Was wäre denn eigentlich geschehen, wenn er ein Zeichen getan hätte? Dann hätten sie gesagt: Jesus, jetzt tu doch mal was, damit wir ein Zeichen von dir sehen und wirklich an Gott glauben können. Und hätte er wieder ein Zeichen getan, hätten sie gesagt: Ist ja schön, jetzt tu doch bitte mal ein Zeichen, dass wir wirklich an dich glauben können. Das heißt, die eigentlich Blinden in der Geschichte waren diese frommen Leute. Und es ist furchtbar, wenn fromme Leute blind sind, weil sie sich von ihren Vorurteilen im Innern leiten lassen, weil sie sagen: Ich habe es schon begriffen, ich habe es schon gefunden und ich brauche nichts Neues mehr, wenn sie innerlich erstarrt sind. Eigentlich wollten sie einen Gottesbeweis in Jesus. Es gibt ja auch heute Leute, die Gottesbeweise wollen und sagen: Wenn ich den Beweis hätte, dann würde ich glauben. Vielleicht ist sogar heute Morgen jemand unter uns, der so denkt. Wie könnte ich Gott beweisen? Da weise ich auf die Natur hin, auf die fantastische Intelligenz, die dahinter steckt. Und da sagt einer: Ach, hat sich alles von selbst entwickelt. So wie es in diesen Fernsehsendungen öfters dann heißt, da hat sich die Natur was einfallen lassen. Sehr schön. Oder jemand hat einen Autounfall auf der Autobahn, überschlägt sich mit 130 oder 140 Stundenkilometer. Sein Auto ist nur noch so eine Krümelkiste, wo man kaum mehr erkennt, was es war. Und er steigt aus, völlig unversehrt, hat vielleicht irgendwo einen kleinen Bluterguss. Und da sagt man, na und, war das nicht eine Bewahrung Gottes? Sagt er, ach, Schwein gehabt. Oder ich erzähle einem anderen von einer Gebetserhörung. Ich habe für etwas gebetet und kann dann sagen, es ist ganz genauso geschehen, wie ich das erbeten habe. Sagt er, ach, ganz nett, Zufall. Das heißt, eigentlich kann man bringen, was man möchte. Ein Beweis wird nie einen anderen Menschen zum Glauben führen. Ist ja genauso, wie wenn ich oder Sie in Ihrer Ehe oder ich in meiner einen Privatdetektiv einsetzen würde, der nun das Leben des Partners beschattet. Und dann käme der nach einem Monat zurück und würde sagen, also Sie haben einen sehr zuverlässigen, guten, freundlichen, netten Partner. Und da ist überhaupt nichts Schlimmes bei ihm, der betrügt Sie nicht, der hat keine Abwege. Jetzt hätte ich also die Beweise, die ich zwar auch noch bezahlen muss, in der Hand, aber meine Ehe wäre trotzdem kaputt. Warum? Ich hätte keinen Glauben. Ich hätte nur Beweise, aber keinen Glauben an diesen Partner. Denn wenn ich ihm glauben würde, würde ich ja diese Beweise gar nicht suchen. Diese Leute fordern ein Zeichen, das heißt eigentlich fordern sie einen Gottesbeweis in Jesus. Und es gibt Menschen, die stellen Forderungen an Jesus, er soll sich vor ihnen rechtfertigen, auch unter uns. Ich würde ja an Jesus glauben, wenn es nicht so viele hungernde Kinder in Afrika gäbe. Wie kann Gott solche unschuldigen Kinder verhungern lassen? Oder jetzt bei diesem Fährunglück, wer weiß, wer da noch alles eingeschlossen sein wird als Tote in dieser gekenterten Fähre, ob da nicht vielleicht auch ganz respektable, anständige Leute mit ertrunken sind, vielleicht sogar Kinder. Kann das ein gerechter Gott sein, der das zulässt? Oder bei diesem Erdbeben in Ecuador, dass 100.000 Leute ihre Heimat verloren haben, ihr Haus, sind das alles Verbrecher gewesen? Doch sicher nicht. Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt? Ich kann diese Fragen gut verstehen. Es ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Aber was für einen Maßstab habe ich, um das zu beurteilen? Und als Maßstab baue ich da meine Gerechtigkeit auf und sage, lieber Gott, setz dich mal auf den Stuhl, hör dir meine Vorwürfe an und jetzt tu mal deinen Mund auf und erklär mir Folgendes. Und wenn die Erklärung anständig ausgefallen ist und befriedigend, dann werde ich vielleicht auch an dich glauben und mein Leben Jesus anvertrauen. Das heißt, hinter dieser Frage, die ich sehr gut verstehen kann, und ich kann nicht jede dieser Fragen beantworten, steckt letztlich auch ein indirekter Gottesbeweis dahinter, den ich fordere. Zeig mir mal deine Gerechtigkeit. Wenn ich verstanden habe, dass Jesus am Kreuz für meine Gerechtigkeit starb, dass Gott es sich so viel kosten ließ, dass er seinen Sohn, der die Welt geschaffen hat, der alle Macht in Händen hat, weil der Vater sie ihm gab, an dieses Holz gehen ließ, um dort die Strafe für meine Sünde zu tragen, dann weiß ich, dass Gottes Gerechtigkeit mit Liebe verbunden ist. Und wenn ich das angenommen habe, werde ich ihm vertrauen, dass auch seine Weltregierung in dieser Liebe bleibt, allerdings auch in der Gerechtigkeit. Die Frage, gibt es fordernden Glauben, der sozusagen Gott in die Schranken fordert und sagt, jetzt beweis dich mir mal. Natürlich gibt es das, aber ich würde eher sagen, es ist entweder sehr kleiner Glaube oder es ist Unglaube. Bei den Pharisäern war es eigentlich Unglaube. Denn was Jesus auch getan hätte, sie hätten es sowieso nicht akzeptiert. In der Bibel gibt es sehr viele Zeichen und Zeichen sind immer da, um schwachen Glauben zu stärken. Aber später wird der Glaube an Zeichen ersetzt durch Glauben an das Wort Gottes. Zeichen sind Mittel der Verständigung ohne Worte. Wenn zum Beispiel so ein quadratisches Stück Blech irgendwo am Straßenrand hängt, ist in einer bestimmten Farbe noch eingerahmt, dann weiß ich, ich bin auf der Vorfahrtsstraße. Das heißt, dieses Stück Blech ist ein Zeichen ohne Worte, das mir erklärt, was für mich wichtig ist. Und so ein Zeichen ist ein Mittel der Verständigung ohne Worte. Jesus sagt, ich gebe euch das Zeichen des Jona. Wie Jona 3 Tage in diesem Meerungetüm untergebracht war und dann wieder ans Licht der Welt zurückkam, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage in der Erde sein, ehe er wieder aufersteht. Ein Mittel der Verständigung ohne Worte. Wie war es eigentlich, als nach 3 Tagen das Grab leer war? Und die Pharisäer das auch feststellen mussten, das Grab ist leer. Sind sie da zum Glauben gekommen? Nein, sie haben gesagt, die Leiche wurde gestohlen. Das heißt, sie hatten schon die nächste Ausweichformulierung, um wieder nicht glauben zu müssen. Bleiben wir bei dem Jona. Der Jona wird hier erwähnt, auch die Leute von Ninive. Der Name Jona heißt auf Deutsch Taube. Es war so eine Art Brieftaube Gottes. Und Gott sagte, flieg in den Osten nach Assyrien und bring dort meine Botschaft hin. Und die Taube sagte, nein, der Wind weht nach Westen, und so fuhr er aufs Mittelmeer. Und Gott musste ihn dann sozusagen neu in den Käfig zurückholen, in dieses Meerungetüm, ihm neue Orientierung geben, und dann war er bereit, in den Osten zu gehen, nach Ninive, der Hauptstadt Assyriens. Seine Stadt gewesen von der Größe Offenbachs mit ungefähr 120.000 Einwohnern. Und er hat ja damals gepredigt, tut Buße, Gott wird diese Stadt vernichten in 40 Tagen. Ja, und was haben die Leute getan? Sie haben aufgehört zu arbeiten, selbst der König ist von seinem Thron gestiegen. Und sie haben Buße getan, sie haben einen Monat lang gebetet. Es ist nicht ein riesiger volkswirtschaftlicher Verlust, ein Monat keine Produktion im Land, in so einer riesigen Stadt, Geschäfte geschlossen, kommt man morgens hin, will was kaufen, heute geschlossen, Gebetsferien. Will man was ganz Neues? Und wird da nicht gesellschaftliches Leben zerstört, wenn die Leute zu viel beten? Ich möchte die Frage umdrehen, wird nicht durch Sünde Leben zerstört? Bleiben wir bei einer Stadt wie Offenbach, man könnte auch Obertshausen nehmen. Ich will nur einige Dinge antippen, wodurch Leben zerstört werden kann. Das ist zum Beispiel Geld, finanzielle Dinge. Was wird da nicht alles zerstört? Wie viel Wahrheit zerbricht, weil Leute Geld verdienen wollen? Wie viele Familien gehen für immer auseinander über Erbstreitigkeiten, sodass selbst bei der Beerdigung der Großmutter dann die eine Hälfte rechts steht und die andere weit davon entfernt links? Was geht da alles kaputt durch Geld? Wie viele Ehen gehen kaputt durch Geld, weil der Partner immer mehr verdienen möchte und keine Zeit mehr hat für den, um den es geht, für seinen Ehepartner? Es war nur angetippt. Oder Sexualität. Wie viele Menschen sind sexuell schon kaputt, ehe sie überhaupt heiraten? Was geschieht hier alles an Untreue außerhalb der Ehe? Wie viele Familien zerbrechen über diesem Thema? Wie viele brauchen eine zweite Wohnung, um bestimmte Dinge neu praktizieren zu lernen? Oder Sucht. Was muss die Bundesregierung jedes Jahr ausgeben, allein um die Folgen von Nikotin einzudämmen? Diese 100.000 Frührentner, über 100.000 Frührentner jedes Jahr, die über 100.000 Rauchertoten jedes Jahr, nur in der Bundesrepublik. Ich habe das nur angetippt, wenn man jetzt noch andere Süchte dazu nimmt, wäre es noch viel größer. Oder der Aberglaube. In Deutschland kann man ja die Zeitungen zählen, in denen kein Horoskop ist. Vielleicht irgend so ein Fachblatt oder ein paar christliche Zeitschriften. Sonst ist immer ein Horoskop drin. Und Aberglaube führt immer in die Angst. Ich wiederhole das ganz langsam. Aberglaube führt immer in die Angst. Und jeder unter uns, der irgendwo abergläubig ist, und es wird hier immer stärker, wird immer mehr in die Angst hineinkommen, auch in die Aggressivität. Immer mehr Leute suchen Hilfe bei Geistheilern, bei, was weiß ich, irgendwelchen Psychotechniken mit okkultem Hintergrund. Und das Ergebnis ist psychische Störungen, Angstzustände, Aggressivität, Perversion und viele ähnliche Dinge. Nehmen wir den ganzen Bereich der Wahrheit, was wird da alles gelogen? Und da hinein hören jetzt plötzlich Leute etwas von Gott und hören, dass er die Wahrheit ist, dass er die Liebe ist, dass er die Reinheit ist und stellen fest, ich habe die Wahrheit umgangen, ich habe die Liebe umgangen, ich habe die Reinheit ausgeschaltet in meinem Leben. Und jetzt bringen die plötzlich ihr Leben in Ordnung. Da gibt es plötzlich viele freistehende Wohnungen, weil der eine Partner wieder zu dem Alten zurückgezogen ist. Da gibt es viele Leute, die anfangen zu weinen, weil sie der Hausfreund waren und nach Hause geschickt wurden. Da gibt es viele, die ganz neu zu Geld kommen, weil plötzlich Dinge zurückgebracht werden, die entwendet wurden, sogar in der eigenen Firma. Da gibt es viele, die ihre Aberglaubensdinge verbrennen. Es hat mich in Ephesus beeindruckt, in der Apostelgeschichte 19 kann man das lesen, wo eine Stadt etwas von Jesus erfuhr und hinterher haben die Gläubigen Aberglaubensdinge verbrannt im Wert von 50.000 Drachmen. Eine Drachme war der Tagesverdienst damals. 50.000 Tagesverdienste heute wären ungefähr 5 Millionen Mark. In einer kleinen Stadt haben die Leute, die Gläubigen dort, Aberglaubensdinge im Wert, müsste man umrechnen, von 5 Millionen Mark verbrannt. Ich weiß nicht, welche Dinge noch in Ihrem Besitz sind, die nicht in Ihren Besitz gehören oder vielleicht bei Ihnen irgendwo rumstehen oder liegen, von denen es besser wäre, wenn sie verbrannt würden oder bei der nächsten Müllabfuhr mitgegeben würden. Ich tippe das nur an, da entstand eine unwahrscheinliche Bewegung und die Leute waren froh, als ihre Stadt stehen blieb. Es wurde eine Stadt, die von Grund auf geheilt wurde. Und ich glaube, der Volkswirtschaft wurde sehr geholfen dabei, die wurde nicht zerstört, im Gegenteil, ganz neu aufgebaut. Und da entstand Vertrauen in dieser Stadt. Sie ging übrigens trotzdem unter, aber erst 100 Jahre später. Das heißt, die Kinder glaubten wahrscheinlich noch an Gott und bei den Enkelkindern zerbröckelte es wieder. Und dann hat Gott die Stadt doch auslöschen müssen. Aber Buße schiebt Gericht auf. Das kann man immer sagen. Buße schiebt Gericht auf, oder man könnte auch sagen, schiebt es weg. Das war Jona und die Leute aus Ninive. Und Jesus sagt seinen Zuhörern dort, wisst ihr, diese Leute aus Ninive, die werden im jüngsten Gericht euch, ihr Frommen, verurteilen. Das war ein Horrorerlebnis für sie, denn sie dachten ja, die Heiden sind nur für die Hölle da. Und plötzlich sagt Jesus, nein, diese Heiden sind gläubige Leute und die werden euch, Juden, richten im jüngsten Gericht. Das konnten die sich gar nicht vorstellen. Dann die Königin von Saba. Es war eine Königin, die wahrscheinlich aus Äthiopien kam. Und sie hatte von Salomo gehört, dass das so ein weiser König wäre, der mit Gott Weisheit und Reichtum hat. Und da ging sie hin, um ihn kennenzulernen und zu testen. Sie wollte sehen, ob das stimmt. Es war also eine Frau, die sehen wollte, was sie glauben kann. Und die machte sich auf. Ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs war, von Äthiopien nach Israel unter damaligen Verhältnissen, vielleicht einen Monat. Und dann hat sie ihn kennengelernt, diese fantastische Weisheit erlebt, die Ordnung Salomos erlebt und sie hat Gott loben können und zog dann ganz begeistert und befriedigt wieder nach Hause zurück. Das heißt, es war eine Frau, die es sich etwas kosten ließ, Gottes Weisheit kennenzulernen. Und an der Stelle ist die Frage, was lassen sich unter uns Leute es kosten, wirklich Gottes Weisheit in Jesus kennenzulernen. Die Frau hat praktisch, wenn man es überträgt, ihren Jahresurlaub geopfert, obwohl eine Königin braucht keinen Jahresurlaub, aber mindestens so lange war sie unterwegs. Die Frage, was ist der Einzelne bereit, an Zeit einzusetzen, um Jesus kennenzulernen? Was ist er bereit, an finanziellen Mitteln aufzubringen? Was ist er bereit, gedanklich zu verarbeiten? Es war also eine Frau, die Klarheit haben wollte über Gott und sie bekam sie, weil sie suchte. Ja, und dann sagt Jesus eben, diese Leute sind Vorbilder für euch und auch diese Königin wird im jüngsten Gericht mit auftreten und euch verurteilen. Auf gut Deutsch, euer Zug ist schon abgefahren. Ihr seid nicht mehr auf dem Weg Gottes, ihr werdet ihn auch nie mehr finden, weil ihr ja euch ganz bewusst entschieden habt, ein Leben ohne ihn zu führen. Und das ist sehr schlimm, wenn Leute Forderungen an Gott stellen und dabei eigentlich ohne Gott leben. Ich will ein oder zwei solche Forderungen nennen von berühmten Leuten, die Sie kennen. Das eine war Nietzsche, er war ja ein Pfarrerssohn, und er sagte mal, wenn die Christen Erlöste aussehen würden, dann würde ich auch glauben. Also er stellt eine Forderung an diese Keep-Smiling-Industrie der Christen und sagt, wenn ihr nun wirklich mal so glücklich aussehen würdet, wie ihr behauptet, dass Jesus euch glücklich macht, würde ich gegebenenfalls wahrscheinlich vielleicht auch gläubig. Goethe war gar nicht anders. Goethe hatte Kontakt mit Jung Stilling und einem Kreis erweckter Christen, mit denen er ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und er sagte, es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Ich wiederhole das. Es hätte an ihnen gelegen, an diesen Christen, mich zu einem der ihren zu machen. Auf gut Deutsch, hätten die sich mehr Mühe gegeben um mich, dann wäre ich auch ein Christ geworden, der Jesus lieb hatte. Aber so haben die sich eben nicht genügend Mühe gegeben und da bin ich ein Spiritist geworden, was Goethe ja war. Wenn ich die Forderung an die anderen stelle, damit ich selbst zuschauen kann, Zuschauer bleibe, dann bin ich immer auf dem falschen Dampfer. Immer. Und das geschieht ja auch heute oft so, dass man Forderungen an eine Gemeinde stellt, sagt, die sollen mich mal richtig lieben, mal zeigen, was das ist. Ist ja nicht schlecht, wenn derjenige auch dafür betet, dass das geschieht, ist das sicher gut. Aber wenn er nur die Forderung stellt, ist er immer auf der falschen Seite. Immer. Ja, gibt es einen fordernden Glauben? Letztlich muss man sagen, es gibt keinen fordernden Glauben, sondern der Glaube, der fordert, ist Unglaube. Weil er Gott herbeizwingen möchte und Gott lässt sich nie zwingen. Er möchte mich einspannen und nicht von mir eingespannt werden. Es ist eine Form des Aberglaubens, dass ich versuche, über Gott verfügen zu können, um ihn für meine Zwecke einzuspannen, einzubauen. Selbst bei Kindern ist schon diese Frage verdeckt da, da gibt es so eine Scherzformulierung, vielleicht kennt sie jemand. Kann Gott einen so großen Stein schaffen, dass er ihn selber nicht mehr tragen kann? Vielleicht haben Sie es auch schon gehört. Ist ja auch so der Versuch, Gott auszudrücken in seiner Allmacht. Wenn er diesen großen Stein nicht schaffen kann, dann ist er nicht allmächtig. Und wenn er ihn schaffen kann, sodass er ihn nicht mehr tragen kann, ist er auch nicht allmächtig. Ja, es gibt drei Arten von Menschen. Das eine sind die, die Buße tun, wenn sie von Gott hören. Und vielleicht ist so jemand heute Morgen hier, dem Gott klargemacht hat, an diesem oder jenem Punkt, müsstest du dein Leben verändern, wenn du wirklich mit mir leben willst. So wie die Leute in Ninive. Und es wäre gut, das zu tun, weil Gottes Liebe immer das Beste ist, was wir bekommen können. Das zweite war diese Frau, die Königin aus dem Süden, die machte sich selbst auf den Weg und suchte. Die Frage, vielleicht ist auch so jemand da, der wirklich sucht, der etwas investieren möchte, der Bücher kauft, der liest, der Gespräche führt, der Hauskreise besucht, um wirklich Klarheit zu bekommen, wer ist dieser Jesus, der mehr wert ist als Salomo? Und dann gibt es auch eine dritte Gruppe Leute, die gläubig sind. Nur ist es ein Glauben an Gott ohne Jesus. Und das ist eine ganz bittere Selbsttäuschung über den Erlösungsweg Gottes. Ein Glaube an Gott ohne Jesus führt ins jüngste Gericht. Sagt Jesus hier, ihr werdet gerichten werden. Wenn ich Jesus im Herzen habe, komme ich nicht in das jüngste Gericht. Das ist der Unterschied. Das heißt, dort, wo von Jesus die Rede ist, gibt es mindestens diese drei Möglichkeiten, die es damals gab und heute. Es gibt Buße, das heißt ein Umdenken lernen, dass wir das Leben in Ordnung bringen. Es gibt suchenden Glauben, der mit Sicherheit findet. Und es gibt Glauben an Gott ohne Jesus, der mit Sicherheit gerichtet wird, weil es letztlich Unglaube ist in Gottes Augen. Die Frage, was möchte ich sein und was erwarte ich, wenn ich den Glauben an Jesus weitergebe, wie Menschen darauf reagieren. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir immer davon ausgehen dürfen, dass du an Menschen Interesse hast, dass du gerne helfen möchtest, dass Leben in Ordnung kommt, dass Ausreden entlarvt werden, dass Familien heil werden, soweit das noch möglich ist, dass Dinge in Ordnung gebracht werden und dass Suchende dich wirklich finden. Darüber loben wir dich. Herr, wir geben dir die Ehre und beten, dass du jeden von uns segnest, dass sein Glaube an dich nicht Forderung ist, sondern Vertrauen. Amen.